Das Gespräch der Top 3. Der Podcast, bei dem zwei Menschen sich über ein Thema und dessen drei wichtigsten persönlichen Meinungen oder Antworten austauschen und darüber diskutieren. Mit eurem Giles, aka Alessandro in Real Life, und heute mit
Patrick.
So, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zurück bei Das Gespräch der Top 3. Aber das schneiden wir nicht raus. Aber ich habe gerade zu Beginn traurige Ankündigung. Wir wurden abgesetzt.
Wir wurden schon abgesetzt. Nach wie vielen Folgen? 5, 6?
Nach 7 Folgen. Nee, 6 hatte ich. Aber nach 7 Folgen wurden wir abgesetzt.
Oh, keine Einschaltquoten.
Keine Einschaltquoten. Ganz schlimme Zahlen. Nee, liebe Freunde, ganz kurz. Spaß beiseite. Also wirklich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sorry für die 30 Sekunden Spaßzeit. Nee, ohne Witz. Das ist die letzte Folge. Aber nicht die letzte Folge für immer, sondern die letzte Folge dieser Staffel, der ersten Staffel von Das Gespräch der Top 3. Ich hatte mir gedacht, hier bei 7 hörst du auf. So wie bei den ersten Staffeln von Downton Abbey, das ist so eine britische Serie auf Netflix. Da waren es immer 7 Folgen pro Staffel. Und ich finde 7 auch so eine schöne Zahl. Ist Teil meiner Lieblingszahl. Das ist die 57. Paddy, deine Lieblingszahl?
13.
Jetzt ohne Witz. Hast keine?
Keine Ahnung. Nein, da mache ich mir nicht so Gedanken drüber. Mhm. Jede Zahl hat irgendwas Magisches an sich.
Das ist so. Ja, aber einfach, dass ihr es wisst, Freunde. Ich dachte einfach, es ist hier der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Es gibt mehrere Gründe. Ich will es ganz, ganz kurz zusammenfassen. Also einerseits habe ich auch andere Projekte am Laufen, andere Hobbys, die mir auch Zeit nehmen.
Du hast noch andere Projekte neben mir? Du sollst keine anderen Projekte neben mir haben. Das stand schon in der Bibel.
Okay, dann schreiben wir die um. Und nee, einfach Zeit für andere Dinge und auch um mir Gedanken oder Zeit für Gedanken zu lassen, wie ich das bei der zweiten Staffel anders machen kann. Was will ich da an Equipment ändern, am Konzept, an gewissen Gesprächstipps arbeiten, einfach um es anders und besser zu machen. Eure Resonanz war wirklich mega, mega cool, Leute.
Also ich hatte überwältigend.
Ja, also für mich schon. Also am Anfang hatte ich 60 Wiedergaben in der ersten Folge. Nachher nahm es graduell ab, was ich auch verständlich finde oder auch logisch oder realistisch. Und ich fand es immer mega cool, dass immer mindestens ein paar Aufrufe da waren pro Folge. Und deshalb will ich euch wirklich von Herzen Danke sagen, dass ihr bis jetzt das Gespräch der Top 3 mitgehört habt, bei den Umfragen teilgenommen habt, falls ihr teilgenommen habt. Und ja, ich werde dann zurückkehren und bin jetzt auch froh, hier die 7. und letzte Folge mit Paddy in Angriff zu nehmen. Paddy, hallo.
Ja, hallo. Und das ist freiwillig? Ich musste mir immer anhören, was? Du hast die neue Folge noch nicht gehört.
Was?
Ich habe immer ganz fleißig an den Umfragen teilgenommen.
Ja, das weiß ich, aber das hast
du auch bekannt. Ich war der eine.
Du warst der eine oder keine.
Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ihr müsst jetzt schon wieder, weil du vorhin gesagt hast, eine halbe Stunde Spaßzeit und jetzt müsst ihr die restlichen 44 Minuten.
Wieso 44 Minuten?
44 Minuten und 30 Sekunden, damit wir exakt auf 45 Minuten kommen, müsst ihr jetzt puren Ernst ertragen.
Wir haben ja schon 3 Minuten, Paddy, also du kannst wahrscheinlich nicht rechnen.
Du hast vorhin gesagt, 30 Sekunden Spaßzeit.
Mein Gott. Also, liebe Freunde, damit ihr mir hier nicht ganz abwischt, bevor wir überhaupt angefangen haben. nee, das muss ein bisschen sein. Das ist die letzte Folge, ich meine, das ist mein Kanal, ich kann es machen, wie ich will. Und ich bin froh, hier wieder mit dir ein bisschen zu spaßen, Paddy. Nein, und wirklich danke nochmals, dass du wieder da bist. Du bist eigentlich der Erste, der zweimal, der Einzige und der Erste, der zweimal an meinem Podcast dabei ist. Und wie wir jetzt wie ihr in der Folgebeschreibung gesehen habt, es geht um die Top 3 unserer Disney-Filme. Paddy, bei mir gibt's immer als Tradition, dass du den anderen erzählen sollst, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt hast du das schon gemacht. Deshalb will ich jetzt für dich eine andere Frage. Was war denn dein erster Disney-Film?
Ich kann dir erzählen, wie ich mich kennengelernt habe. Nein, Spaß, mein erster Disney-Film. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, weil es ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin ja mit Disney quasi groß geworden. Ich weiß nur, dass wir schon zu Schulzeiten ins Kino gegangen sind, weil die damals noch im Kino liefen. Und wir haben zum Beispiel Herkules und Mulan und so diese ganzen Klassiker, kann man sagen, sind jetzt nicht die ältesten, weil es gibt ja noch sehr viele ältere Disney-Filme, so bis in die 70er, da kannst du vielleicht danach ja noch irgendwas erzählen. Aber so die ersten Disney-Filme, die ich geguckt habe, dort werden so Dumbo und Herkules und so gewesen sein, was ich zu Grundschulzeiten in der Schule mit unserer Klasse zusammen gesehen habe bei so Ausflügen.
Und dein Disney-Bezug oder wie wichtig dir Disney ist von 1 bis 10, so als Einstiegsfrage zusätzlich?
Mein Disney-Bezug? Naja, ich habe Tattoos von Figuren, die aus Disney-Produktionen stammen. Deswegen könnten wir darüber reden, dass Disney schon einen recht hohen... Also ich würde schon so 7 oder 8 von 10 sagen.
Verstehe.
Wenn auch manchmal nur unterschwellig, man weiß es ja nicht, aber...
Ja, du, ich sehe jetzt gerade hier auf deinen rechten Arm, du hast ja die Figur aus Tim Burtons Halloween-Film, aber ich weiß den Namen gerade nicht mehr.
Jack Skellington, also das ist der Name der Figur und der Film heißt The Nightmare Before Christmas.
Oder ja. The Nightmare Before Christmas. Du hast ja auch ein paar Lieder auch schon im Karaoke gesungen, ne? Ja, wo wir uns ja kennengelernt haben.
Ja.
Mein erster Disney-Film, das war Tarzan im Kino in Karlsruhe in Deutschland. Da ging ich mit meinem Bruder ins Kino und ich glaube auch mit meiner Mutter, aber ich bin da nicht sicher, ich müsste sie mal nachfragen. Ciao Mama. Und
hallo Mama Capasso.
Hallo. Und das war mein erster Film. Und mein Disney-Bezug? Ich hätte dir gesagt, vielleicht vor ein paar Wochen, so 5, 6, aber mittlerweile wird er immer mehr. Also vielleicht bin ich auch dabei 7 und 8. Ich habe jetzt kein Tattoo einer Disney-Figur auf meinem Gesicht oder Arm oder sonst wo. Aber ich merke mehr und mehr, wie mir diese Disney-Filme gefallen. Denn ich habe ja begonnen seit einiger Zeit, seit wir im Unichor, ne, das Thema Disney-Songs hatten, alle Disney-Filme von der chronologischen Zeitabfolge her zu gucken, eins nach dem anderen. Aber nur die Meisterwerke-Serie, also wirklich die originalen Disney-Filme angefangen bei Schneewittchen 1937.
37?
1937 kam der erste Disney-Film und jetzt bin ich bei Dornröschen angelangt, 1959. Also den muss ich noch gucken. Ich habe schon mit Laura, meiner Freundin, den übernächsten geschaut, also 101 Dalmatiner 1961.
Die sind so, aber wann wurde denn das Farbfernsehen erfunden? 1937? Gab es schon Farbfilme?
Boah, da überfragst du mich gerade, aber sicher. Also wenn Schneewittchen in Farbe kam, dann muss es vor 1937 gewesen sein.
Also das waren natürlich nicht so blendend, strahlend bunte Filme, wie wir die heute kennen. Weil, ja, du siehst ja, wenn du diese alten Klassiker von 1930 dir anguckst, da siehst du ja, dass die Farben nicht so satt sind, oder? Das ist immer alles noch so ein bisschen blass. Hat natürlich trotzdem seinen Charme, aber das ist ja der Wahnsinn. 1937, meine Güte.
Ja, und diese fast schon 2D ausgemalten Figuren, die auch immer wieder ein bisschen gleich aussehen, aber ich, wie du sagst, also als ich Schneewittchen angesehen habe auf Disney Plus, da dachte ich mir schon, also vielleicht hat es jetzt Disney Plus auch irgendwie, weißt du, neu remastered.
Das kann sein, ja.
Aber ich fand schon, also für damalige Verhältnisse eigentlich recht krass, was die da produziert haben. Und ja, jetzt kommen wir, nach dieser Einführung, kommen wir jetzt zu unseren Top 3 Disney-Filme. Denn wir haben ja schon einige gesehen, recht viele. Vielleicht du, Patty, vielleicht hast du noch mehr gesehen als ich, obwohl ich ja jetzt von Anfang an alle durchgehe. Und ja, wir haben uns überlegt, welche 3 Filme haben es uns am meisten angetan und wir werden versuchen zu erläutern auch, warum die uns gefallen oder du wirst es mir erzählen, ich dir und vielleicht haben wir auch noch ein paar Hintergrundfakten darüber. Ich habe ein bisschen recherchiert, kann vielleicht auch ergänzen, insbesondere zu deinen Filmen, denn nicht alle kenne ich die. Ich kenne ja schon deine Liste und Paddy, sollen wir gleich anfangen?
Wir fangen jetzt sofort an.
Wir fangen sofort an. Gut, dann zum letzten Mal für diese Staffel, denk daran. Kommen wir zu den Top 3. Ja, mein liebster Paddy, du als Gast darfst wieder anfangen. Was hast du als Top 3 Disney-Film?
Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe dir ja auch die Nachricht noch geschrieben, eventuell wird es der oder vielleicht auch der, vielleicht aber auch der. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Eigentlich schon krass, wie man sich immer das so genau überlegen muss, wenn man das auf 3 Sachen
fixieren muss. Ja, das ist eben gar nicht
so einfach.
Und gerade wenn es um Disney-Filme geht, wo es ja so unfassbar viele mittlerweile gibt. Aber ich habe mich jetzt dann doch entschieden für die Nummer 3. Und zwar ist das Tangled. Oder im Deutschen Rapunzel neu verföhnt. Nur wir Deutschen können so wunderbar schlechte Filmtitel kreieren.
Nein, und vor allem nur du kannst mich überraschen, weil ich hatte was anderes auf Top 3. Aber
was hattest du denn auf Top 3?
Ich hatte Encanto.
Ja, den hatte ich zuerst geschrieben, weil ich Encanto auch toll fand. Aber da können wir vielleicht nachher, vielleicht haben wir noch so ein paar Honorable Mentions.
Ah, ja, okay. Natürlich, klar. Also du hast über Tangled. Und warum gerade Rapunzel neu verfilmt?
Ja, zum einen, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob Disney nicht da so ein bisschen angefangen hat, verstärkter in diese computeranimierten Filme zu gehen. Zumindest kam es mir so vor. Das ist meine persönliche Empfindung. Aber ich mag einfach, wie die Welt aufgebaut ist. Es ist wirklich wie so ein klassisches Märchen, wirklich neu verfilmt. Nein, es macht auch wirklich diesen Eindruck. Ich meine, Rapunzel ist ja jetzt keine neue Geschichte, sondern es gab ja auch schon vorher Rapunzel-Filme von Disney, zwar noch nicht, so viel
ich weiß. Nein, so viel ich weiß auch nicht vom Disney. Aber jeder kennt ja, glaube ich, das Märchen, das irgendwo in der Schule oder sonst wo aufgegriffen wurde.
Ja. Und es ist halt erfrischend neu erzählt, finde ich. Und die Charaktere sind sehr, also man muss sagen, der Humor des Films ist einfach unglaublich witzig, auch in dieser, ich darf ja nicht zu viel erzählen, habe ich gehört. Aber es gibt so ein paar Schauplätze, wo du halt auf Figuren triffst, die spielen nicht mal eine wirklich große Rolle innerhalb des Films, aber die sind so herzlich und so lustig und weiß nicht, kann ich mich einfach immer noch gut erinnern. Gesundheit.
Danke, gleich was.
Ich will so viel erzählen.
Nochmals. Na, ja, meine Güte. Wenn du erzählst, was du möchtest, also wir haben uns ja vorher überlegt, ob wir hier, wie viel wir spoilern dürfen. Darum kann es sein, dass es einen Spoiler-Alert, Spoiler geben kann. Aber vielleicht. Wir werden es versuchen zu minimieren. Aber was wolltest du noch sagen, bitte?
Es gibt eine Szene in dem Film, die auch der Grund ist, weshalb ich ihn letztendlich ausgewählt habe.
Ah, okay.
Der hängt mit einem Song zusammen, der in dieser Szene gespielt wird. Dieser Song lässt sich wunderbar im Karaoke als Duett mit einer, je nachdem, ob ihr weiblich oder männlich seid, einer Person des gegenteiligen Geschlechts darstellen. Und zwar ist das I See the Light. Und das ist ein wunderbar romantischer Song. Und in der Szene, in der dieser Song kommt, meine ich mich zumindest zu erinnern, ich habe jetzt ist auch schon ein Weilchen her, dass ich den Film gesehen habe, dort wird eine Laterne, eine wunderbar viereckige, kastenförmige Laterne aus Papier in die Luft steigen gelassen. Und es ist nur eine, aber es gesellen sich Hunderte und Aberhunderte dieser Papierlaternen dazu und die steigen in den Himmel auf. Und man sieht einen See und der See spiegelt diese Laternenlichter wieder. Und das ist unsagbar. Es ist erstmal unsagbar romantisch, aber es ist auch so, so schön. Und ich habe mich im Zuge dessen mal so ein bisschen informiert und gesehen, es gibt in den verschiedensten Ländern gibt es tatsächlich solche Lichterfeste. Die werden wirklich zelebriert, gefeiert, wie auch immer. Und mein Traum ist es, seit ich diesen Film gesehen habe, ich möchte einmal in meinem Leben vielleicht in China oder irgendwo, wo wirklich mit diesen Hunderten von Laternen gefeiert wird, dieses Lichterfest, möchte ich zugegen sein, wenn dieses Fest gefeiert wird und möchte mich an diesem Anblick wirklich in real life, ist jetzt blöd formuliert, mich ergötzen, wenn diese hunderte Laternen in den Himmel entlassen werden. Das ist so schön.
Das war jetzt auch richtig schön zuzuhören, wie du von dem geschwärmt hast und auch immer wieder spannend, wie so eine Szene oder so ein Moment aus einem Film, aus einer Serie dich vollkommen packen kann. Und dann siehst du auch den ganzen Film aus einer völlig schönen Perspektive. Und ich muss jetzt auch dran denken, in der Schule, ich glaube vor ein paar Jahren, ich arbeite ja als Grundschullehrer und irgendwann im Herbst haben wir auch mal mit den Kindern am Abend so Lichter, auch in Laternen, so Plastiklaternen steigen lassen. Mhm. Und mir ist auch eine Szene in den Sinn gekommen aus Life is Strange, True Colors, aus dem Game, wo auch Laternen hochgehen. Das ist ein ganz schönes Spiel, aber ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen. Aber ich finde auch, es hat etwas total Schönes, wenn man am Abend solche Laternenlichter hochsehen kann. Und jetzt möchtest du das auch einmal machen.
Ich möchte, ich habe nur gehört, dass es auch damit einhergeht, dass man dann einen Wunsch an diese Laterne richtet.
Richtig,
und der wird dann halt in den Himmel entlassen. So, man richtet vielleicht seinen Wunsch an irgendwelche höheren Wesen.
Das haben wir jetzt auch mit den Kindern gemacht, ja.
Und ich muss jetzt vielleicht keinen Wunsch an so eine Laterne richten oder an irgendwelche überirdischen Wesen, aber einfach nur mal dabei sein und das live miterleben. Das ist so ein kleiner Traum von mir, seit ich diesen Film gesehen habe.
Echt mega, mega cool. Also ich hätte jetzt das als wenigsten Grund erwartet, dass du mir, warum du diesen Film so toll findest. Ich habe währenddessen, eben da ich einen anderen Film als Top 3 notiert hatte, aber ich habe kurz ein paar Facts hinter dem Film zusammengefunden. Vielleicht wusstest du den einen oder anderen Fakt nicht. Also der eine Fakt, den muss ich eigentlich gar nicht googeln, sondern die englische Stimme, also die Originalstimme von Rapunzel, das ist Mandy Moore. Und Mandy Moore, die kenne ich vor allem aus einem Film, nämlich Nur mit dir, A Walk to Remember. Und das ist eine Filmveröffentlichung aus dem Jahr 2002 oder 2004 vom Nicholas Sparks Roman, wo sie irgendwie nicht mehr lange zu leben hat und dann freundet sie sich mit einem Rüpel an und der ändert eigentlich auch seinen Lebensstil durch das und Mandy Moore hat das super geschauspielert in diesem Film und von daher kenne ich sie und ich war mega froh, das ist Mandy Moore, das ist die aus diesem Film. Das fand ich noch schön. Dann ist Rapunzel neu verföhnt, der 50. Disney-Animationsfilm. Ne?
Ich lese jetzt gerade so ein bisschen quer, was da alles steht. Der optische Stil des Films orientiert sich an Gemälden des im 18. Jahrhundert lebenden französischen Rokoko-Künstlers
Jean-Honoré Fragonard, richtig.
Das ist ja interessant. Das habe ich nicht gewusst.
Nein, das habe ich auch nicht gewusst. Die Quelle verweist darauf hin, dass das eben so die Inspiration dahinter stammt. Und ja. Jetzt habe ich noch etwas vergessen.
Schon gut. Was, bitte? Mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht groß dazu. Also,
muss man noch, also wie du willst.
Ich könnte noch viel mehr erzählen, weil je mehr ich darüber rede, desto mehr Szenen, man kennt das, ploppen dann einem irgendwie im Kopf auf. Aber ich wollte mich so ein bisschen am Riemen reißen, eben wenn du auch sagst, du hast den selber noch nicht gesehen oder vielleicht habt ihr ihn auch noch nicht gesehen, möchte ich eigentlich nicht zu viel verraten. Nur, wie gesagt, er lebt von seinem Humor, von wunderschönen Bildern und eben von dieser bestimmten Szene. Und ich muss noch hinzufügen, ein befreundetes Pärchen von mir, die haben im letzten Jahr geheiratet. Grüße gehen raus an Celine und Michael an dieser Stelle. Und meine Freundin und ich, wir haben, da jenes befreundete Pärchen auch große Disney-Fans sind, zumindest gilt das für die Braut, ich glaube, der Mann hatte nicht so viel Freude, haben wir eine kleine Show inszeniert. Und zwar haben wir Disney-Songs auf das Leben dieser beiden, dieses Brautpaares umgemünzt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und da war unter anderem auch I See the Light mit dabei, eben der Song, der während dieser Laternen-Szene gespielt wird. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich das erzähle. Einfach so ein bisschen als kleine Anekdote, dass mich dieser Song auch immer wieder so ein bisschen begleitet in meinem Leben und immer wieder auch auftaucht ganz plötzlich. Und ich singe den halt auch im Karaoke mit meiner Freundin, mit Rahel, immer wieder gerne.
Ja, auf jeden Fall bitte persönliche Anekdoten und Geschichten erzählen. Ich habe jetzt ja hier nur kurz die Rahmenfakten dahinter gegeben, damit ihr einfach noch ein paar Zahlen wisst. Aber das wollen wir, also das ist auch wie das Ziel, finde ich, dieser Folge eben, dass du sagst, warum ist dieser Film für dich so bedeutsam? Ja, und wir haben den auch im Unichor gesungen, I See the Light.
Richtig.
Ich kannte den Song vorher nicht. Und ich habe den Film bislang auch noch nicht gesehen von Rapunzel verfilmt. Patty, ich habe noch eine Abschlussfrage, da können wir gut zu mir gehen.
Ja, gerne.
So als Bezug zu dir. Rapunzel ist ja bekannt für die lange Haare, oder? Ich wollte daher fragen, du hattest ja auch mal lange Haare.
Nicht so lang.
Wie lange bis wohin gingen deine längsten Haare? Ich vermute nicht bis zum Popo, aber...
Da, wo an dem Punkt, wo meine Haare am längsten waren, ich glaube so bis auf Achselhöhe ungefähr.
Aber nicht die Achselhaare, also die da die Haare.
Nein, die vom Kopf.
Ja,
Kopf
war. Ja, der war jetzt ganz schlecht.
Ging so ungefähr auf Achselhöhe und das hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre gedauert, bis die so lang waren. Oder so.
Und du hattest sie wirklich glatt gesträngt, oder?
Ich wünschte, das wäre so. Ich habe tatsächlich eher welliges Haar. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass das so wie so ein Wasserfall so schön nach unten fällt. Aber nein, ich bin auch so ein bisschen eitel, habe ich gemerkt, was das angeht, was die Haarpflege angeht. Deswegen bin ich froh, habe ich jetzt keins mehr und muss mich darum nicht mehr kümmern.
Ja, so sprechen zwei Kurzhaar-Friseurträger in Erinnerung an die langen Haare. Ich hatte ja auch mal ein bisschen lange Haare, aber nicht so lang wie du. Sollen wir mal zu meinen Top 3 gehen?
Ja, bitte.
Amigo.
Ich bin gespannt.
Ja, ich bin es auch, aber jetzt weiß ich es wieder, genau. Nee, mein Top 3 ist Aladdin aus dem Jahr 1992. Ich habe mich schwer getan mit dem Top 3, weil ich finde, meine ersten zwei heben sich ein bisschen ab von der persönlichen Erinnerung und vom Bauchgefühl her, ja, wie sehr, dass ich es gern habe. Und darum habe ich gedacht, ich nehme jetzt als dritten Film auch einer aus dieser Golden Generation, diese 80er, 90er Jahre, wo Disney so ein Revival Erfolg wieder hatte nach den ersten Filmen, eben die Schneewittchen, Pinocchio, wie sie alle heißen, kamen dann eben so Filme wie Lion King, Ariel, Schön und das Biest und darunter auch Aladdin 1992. Paddy, ganz kurz, Challenge für dich, buchstabier mir bitte Aladdin.
A-L-A-D-D-I-N.
Richtig.
Weil irgendwie, da sitzt ein Kenner neben dir.
Weil ich meinte, dass ich das vorhin immer falsch mache, nämlich A-L-L-A-D-I-N.
Machen aber, glaube ich, viele, beziehungsweise ich war mir bis vor einiger Zeit auch nie ganz sicher, aber mittlerweile habe ich den Namen so oft gelesen, dass mir das nicht mehr passiert.
ja, Aladdin, also die Geschichte um den Straßenräuber, der dann irgendwie zusammenkommt mit der Prinzessin und Dienste gibt, glaube ich, dem Sultan, also indem er ihm hilft. Plus, minus. Ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Auch den werde ich nochmal sehen. Verzeiht daher für diese ganz, ganz kurze und nicht adäquate Zusammenfassung. Aber ich erinnere mich, dass Aladdin, das hatte ich in der zweitletzten Folge, als wir mit Frank über Games sprachen, Aladdin war auch mein erstes Game auf dem PC.
Oh,
so ein Jump'n'Run, ja. Das jetzt, glaube ich, auch von Nintendo ja neu konzipiert wurde. Aber ich glaube, die Grafik hat immer noch diesen Retro-Touch.
Das war unfassbar schwer, das Spiel. Das weiß ich noch. Ich habe das auf dem Mega Drive damals gespielt.
Als du hast auch gespielt? Ja. Oh, geil.
Das war noch die Zeit, wo die Spiele eigentlich zu schwer für Kinder waren, aber man hat sich halt durchgeboxt irgendwie. Mhm. Das war mega gut.
Oh, cool. Mega cool. Dass hier neben mir einer steht, das auch gespielt hat und die Erfahrung gemacht hat. Zu Aladdin kann ich dir noch sagen, also in der Schule singe ich auch mit den Kindern das Lied Arabische Nächte.
Mhm.
Das war immer so für mich der Aladdin-Song. Es gibt ja natürlich auch A Whole New World. Aber für mich war immer so Arabische Nächte, Arabian Nights, so der Aladdin-Song. Und ich habe da noch ein paar Dinge recherchiert. Also zuerst einmal, der Grund, warum ich den so gerne habe, ist auch der, dass er mit meiner Kindheit zusammenhängt. Eben das Game und dass ich den sicher irgendwann mal als Kind gesehen habe, ganz sicher. Und ich habe dann herausgefunden, ich habe da noch ein paar, zwei, drei kleine Fun Facts noch herausgefunden zu Aladdin. Also nur... Ich muss nochmal kurz ausholen. Mein Gott, bin ich schlecht heute. Nee, Aladdin aus dem Märchen der Sammlung Tausend und eine Nacht.
Genau, ja.
Genau, Tausend und eine Nacht beinhaltet ja eine Sammlung morgenländischer Erzählungen. Also ist ein Klassiker der Weltliteratur.
Mhm.
Und Aladdin ist eines dieser Märchen, aber eben aus dem orientalischen Raum. Und ich habe jetzt kommen wir zu diesen Fun Facts. Ich habe zwei rausgefunden. So habe ich gelesen, dass sich die Produzenten oder die Animateure bei der Gestaltung von Aladdin an Tom Cruise orientiert haben. Ah, du wusstest es.
Das wusste ich.
Das finde ich ja so geil, weil er hat ja auch ein bisschen diesen Mittelscheitel und da vorne da so ein paar Franseln. Und das war ja so richtig Tom Cruise in Top Gun, ne?
Das muss aber schon lange, lange her sein. Wobei der Mann altert gut. Also wenn du dir so die
Tom Cruise?
Ja.
Das ist für mich so die männliche J-Lo. Also ich muss den Namen seines Hautarztes oder seines Friseurs oder seines Botox-Spezialisten oder wer auch immer, muss ich wissen. Aber ja, das fand ich noch recht spannend. Und ich habe dann auch gelesen, dass man die Rohfassung dem Produzenten vorführte, Jeffrey Katzenberg. Und er war vom Ergebnis derart enttäuscht, dass er sehr viele Szenen überarbeiten und neu zeichnen ließ. Um ein bisschen mehr den Schwung und den Witz hineinzubringen. Scheinbar war es auch zu ernst in der Originalfassung.
Okay.
Und diese Überarbeitung kippte darüber einige wichtige Figuren hinaus. Entschuldigung, die in dieser Rohfassung drin waren, wie zum Beispiel Aladdins Mama. Die findet keine Erwähnung.
Stimmt.
In der Schlussfassung. Das habe ich noch rausgefunden.
Sein Vater, erfährt man ja später, ist ein... Ah, nein, sage ich nicht. Wird im Hauptfilm, glaube ich, gar nicht groß thematisiert, aber es gibt ja noch verschiedene weitere Aladdin-Filme. Unter anderem Jafars Rückkehr und dann gibt es noch... Heißt der König der Diebe oder der König der Räuber? Und
ich glaube, König der Diebe,
Aladdin. Und da findet tatsächlich auch Aladdins Vater Erwähnung, beziehungsweise hat dort eine tragendere Rolle tatsächlich.
Also genau, es gibt dann noch eine Fortsetzung, Jafars Rückkehr, also auch Aladdin 2. Kam eigentlich nur ein paar Jahre später raus. Genau. Und ich weiß auch noch, genau, das wusste ich noch, dass der Genie... Der wird im Englischen von Robin Williams
synchronisiert. Großartig, eine seiner ikonischsten Rollen vielleicht.
Ja, richtig. Und ja, was gibt's denn noch, die Figuren da? Der Abu, der Affe und Jago hieß doch, glaube ich, der...
Der Vogel.
Der Vogel, ja, richtig.
Der Papagei.
Aber diese Folge hilft mir jetzt gerade auch noch, mir den Reminder zu geben, ich muss den Film unbedingt nochmal gucken, weil ich habe Whole New World vor Augen, ich habe den Intro vor Augen und den fliegenden Teppich natürlich und die einzelnen Figuren, aber die genaue Geschichte habe ich nicht mehr vor Augen.
Ich sehe gerade, Jonathan Freeman spricht Jafar.
Ja, kennst du den?
Ich glaube, ich habe einen anderen Jonathan Freeman im Kopf.
Vielleicht meinst du Morgan Freeman?
Ich meine tatsächlich Morgan. Danke. Ich habe jetzt gerade gedacht, Moment, das wäre ein mega lustiger Zufall. Nein, ich meine, ich habe tatsächlich Morgan Freeman im Kopf gehabt. Wer ist denn Jonathan Freeman?
Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ein Synchronsprecher. Ich habe jetzt hier keine Verlinkung zu einem Wikipedia-Artikel, aber naja, so viel zu Jonathan Freeman.
Hast du denn die moderne, also die Realverfilmung, die vor gar nicht allzu langer Zeit, wann waren das, vor ein paar Jahren?
Nee, die habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wer da Aladdin spielt. Ich weiß nur, dass der Will Smith den Genie spielt.
Und der macht es nicht schlecht. Nicht schlecht.
Aber ich habe nicht gesehen, du würdest mir den empfehlen.
Ich würde, weil ich den Humor sehr gut finde. Ich finde auch, Will Smith geht in seiner Rolle als Genie auf. Kann man durchaus so sagen. Und sie bringen auch so ein paar erfrischende neue Sachen rein. Jetzt ist es ja momentan, da habe ich auch schon ein paar Mal mit Freunden drüber geredet, ist ja momentan jetzt das Ding, dass diese ganzen Realverfilmungen, da werden die weiblichen Hauptrollen so ein bisschen mehr hervorgehoben, so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gestellt und die bekommen ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und jetzt ist es halt in der Realverfilmung so, dass Prinzessin Jasmin so ein bisschen als Politikerin, sage ich mal, etabliert wird, die ihren Vater ja als Sultanine... Das Wort gibt's nicht. Als Sultanine ablösen soll.
Ah, Sultanine. Die war wie Form von Sultan, die Sultanine.
Und da sieht man so ein paar Szenen und sie hat ja auch so ein paar Songs in dem Film, wo sie so als
A Whole New Sultanine.
Genau. Wo sie so als Politikerin dargestellt wird. Also so ein paar okay. Neue Sachen, sag ich mal, die da halt eingebracht werden.
Verstehe.
Kann man mögen, muss man aber nicht.
Ich denke, da werden wir noch einen kleinen Bezug machen, weil ich habe dann noch etwas zum Punkt Realverfilmung von Disney-Filmen. Das kommt dann in einem anderen Top-Film von mir. Aber später dazu mehr. Danke dir, das wusste ich gar nicht, diesen Aspekt. Aber gut.
Ich mag halt den Genie am liebsten. Das ist meine... Also ich mag auch die Songs überall, wo der vorkommt, finde ich das super. Ich mag diese Magie, dieses Ganze. Das gefällt mir einfach an dem Film am besten.
Okay. Betty, die letzte Frage, dann können wir zu den Top 2 gehen.
Okay.
Wenn du 3 Wünsche hättest... Und du hast nicht so viel Zeit, zu überlegen.
Es gibt ja so ein paar Regeln, die man beachten muss. Sonst hätte ich mir vielleicht noch mehr Wünsche gewünscht.
Das war auch mein erster Gedanke.
Nein, ich glaube, es wäre cool, irgendeine Superkraft zu haben, habe ich mal überlegt. Irgendwie Gedanken lesen vielleicht oder fliegen können oder Superstärke. Ich glaube, sowas würde ich mir wünschen. Was würde ich mir noch wünschen? Dass alle Menschen, die ich liebe und die mich lieben, glücklich sind. Was immer das für sie bedeutet.
Dann werde ich traurig.
Oh.
Das ist aber ein ganz schöner Wunsch.
Der dritte Wunsch wäre wahrscheinlich, den Genie freizulassen. Was sonst?
What else? Den Genie freizulassen. Nespresso, what else? Also, gut. Dann gehen wir doch. Magst du noch Pause oder sollen wir?
Nein, aber sag mir doch deine 3 Wünsche.
Meine 3 Wünsche?
Reib an meinem Bauch und sag mir deine 3 Wünsche.
Meine 3 Wünsche wären Spaghetti, Ei und gut, dann gehen wir zu den... nein, ich müsste kurz überlegen. Weltfrieden würde ich mir als erstes wünschen.
Dann, dann, dann.
Zweitens und drittens wüsste ich gerade nicht. Nee, das weiß ich, weil wenn ich mir den Weltfrieden wünsche, frage ich mich, ob ich überhaupt Wunsch 2 und 3 bräuchte.
Jetzt muss ich an diese blöde SpongeBob-Folge denken.
Ich wünschte, das hätten wir früher gewünscht.
Ich wünschte, Thaddeus wäre hier, um das zu sehen.
Ich musste vorhin auch an den Wunsch von Patrick denken.
Ja.
Also von der da neben mir. Gut.
Nein, ich bin Patrick.
Also Patrick und ich gehen jetzt zu den Top 2. Paddy, jetzt bitte, hoffentlich erwähnst du den Top 2, den ich mir notiert habe. Nee, wer ist denn dein, oder wer? Was ist dein Top 2 Film?
Das ist Der Schatzplanet.
Ah, gut. Genau, der einzige Film... Also Rapunzel habe ich auch nicht gesehen, aber kenne ich ja. Aber Der Schatzplanet kenne ich gar nicht. Kannst du mir da den Rahmen geben? Da bitte ich dich explizit darum.
Hast du jemals Die Schatzinsel gelesen?
Nee, habe ich
nicht. Auch ein Klassiker der Weltliteratur. Und wenn ihr den Schatz, wenn ihr die Schatzinsel gelesen habt, dann wisst ihr eigentlich alles, was ihr über diesen Film wissen müsst. Also es basiert auf die Schatzinsel. Das ist halt ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Autor ist. Ich habe es leider vergessen. Jedenfalls ist das ein Piratenabenteuer. Es spielt auf hoher See und auf besagter Schatzinsel. Und die vielleicht bekannteste Figur aus diesem Roman ist Long John Silver. Und der spielt auch bei Der Schatzplanet eine gewichtige Rolle. Der Unterschied zu Die Schatzinsel und Der Schatzplanet ist halt, dass Der Schatzplanet, wie der Name schon sagt, oder wie man sich vielleicht denken kann, im Weltall spielt. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Märchen, kann man sich eigentlich so denken, über einen jungen Mann, der nie seinen Vater kennengelernt hat und der darunter leidet und eigentlich Abenteuer erleben will und den es dann halt ins Weltall zieht und der dort auf einem Schiff Abenteuer erlebt und das Geheimnis um den Schatzplaneten aufdecken wird.
War eigentlich noch mega spannend. Also, wie du hast das gesagt, ein Science-Fiction-Märchen. Das gefällt mir ganz gut, so von der Vorstellung her. Also, es spielt irgendwie so im Weltall, so voll futuristisch und trotzdem ist es so sehr verwurzelt im Märchenfieber.
Also es gibt Piraten, der Film lebt, also die Geschichte lebt eigentlich von Piraten, nur es ist halt im Weltraum, also die Schiffe fliegen quasi durchs Weltall, es gibt verschiedene Planeten.
Also wie bei Peter Pan eigentlich.
Ja, so kann man sich die fliegenden Schiffe vorstellen. Die sind natürlich, Fantasy, muss man sich so vorstellen. Das heißt, im Weltraum gibt es natürlich keine Luft zum Atmen, aber trotzdem können die Leute dort auf den Schiffen atmen etc. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein Logikfehler, den man aber diesem Märchen verzeihen oder dem Film verzeihen darf. Und
warum gefällt dir dieser Film so gut, dass du ihn eben auch auf Platz 2 platziert hast? Was ist der Grund?
Ich finde auch, er hat einen sehr großartigen Soundtrack. Es gibt diesen ganz bekannten Song Jim's, also es ist die Hauptfigur des Films heißt Jim. Und das ist Jim's Theme, also Jim's Thema. Und der zeigt eigentlich so ein bisschen, wie er mit der Welt hadert und wie er eigentlich versucht, seinen Platz zu finden. Und er sagt, ich bin immer noch hier, beziehungsweise ich bin hier. Warum seht ihr mich nicht? Ich bin doch da. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Botschaft irgendwie, die dieser Film zeigt. Und allgemein liebe ich halt dieses Piraten-Setting. Ich finde das sehr cool. Auch die Schurken in dem Film, die haben irgendwo was Liebenswürdiges. Also nicht alle. Es gibt natürlich auch die richtig schurkigen Schurken. Die haben nicht so viel Liebenswertes. Aber es gibt auch Schurken, die kann man mit einem Augenzwinkern sehen und die kann man irgendwie einfach gern haben. Und
das finde ich eh etwas vom Schwierigsten. Das klingt vielleicht einfach. Vielleicht gibt es jetzt mittlerweile auch Figuren, an die man sich orientieren kann. Aber versuch du mal, einen Antagonisten zu kreieren, den man aber trotzdem gerne hat.
Ich finde wirklich tatsächlich, wenn du mich fragst, großartige Geschichten leben von den Schurken. Der Held ist klar der Held der Geschichte, aber ich finde, eine gute Geschichte steigt und fällt mit ihren Schurken. Ist meine Meinung.
Ich habe das noch nie so betrachtet oder ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich das mal so sehe. Gut, ist eigentlich das Gleiche. Aber ich finde jetzt gerade so intuitiv keinen Grund, dir zu widersprechen. Weil der Fokus liegt ja eh sowieso auf die Guten. Das ist ja, glaube ich, auch menschlich. Man geht immer irgendwie mit dem Protagonisten, aber das Verhältnis zum Antagonisten, das ist ja dann diese Dynamik, die es dann auch ausmacht. Finde ich gut.
Und stell dir vor, die wäre nicht gegeben, wie langweilig wäre das?
Ja. Ich habe auch gerade gesehen, also eben, das Schatzplanet aus dem Jahr 2002, wie du gesagt hast, vom Buch Die Schatzinsel, vom schottischen Schriftsteller, jetzt habe ich kurz hier den...
Krieg mal deine Tabs auf die Reihe hier.
Wo ist es hier? Ach, wie hieß der? Es war ein schottischer Schriftsteller, Robert Louis Stevenson.
Ach, danke. Denn man kennt ihn. Also, jetzt wo du es sagst, macht es auch für mich wieder komplett Sinn. Ich hatte den Namen vergessen.
Kein Problem. Krieg mal deine Fakten zusammen hier.
Touché.
Touché. Nee, eine letzte Sache ist mir noch aufgefallen. Du hast ja den Soundtrack erwähnt und ich habe gesehen, der wurde von James Newton Howard komponiert. Und das finde ich mega cool, weil das ist der gleiche, der auch die Musik von Die Tribute von Panem in den Kinofilmen mit Jennifer Lawrence produziert hat. Und die finde ich auch mega cool, diese Soundtracks. Also darum überrascht es auch wenig, wenn es von der gleichen Hand stammt.
Und ich kann halt nur sagen, wenn ihr Piraten mögt, wenn ihr den Weltraum mögt und wenn ihr gerne sehen würdet, wie sich das miteinander kombinieren lässt und wenn ihr halt diese Abenteuergeschichten mögt und wie gesagt, Schurken mit einem Augenzwinkern und trotzdem liebenswürdig, dann gebt dem Film eine Chance. Wie gesagt, Soundtrack super, Bilder super, hat auch einen gewissen Sinn für Humor, wie halt für Disney-Filme natürlich üblich. Und ja, ich denke größtenteils auch aufgrund dieses Piratenthemas und weil ich auch die Schatzinsel gelesen habe, definitiv verdient er Platz 2 in meiner Reihe.
Cool, mega cool. Meine auch hier abschließende Frage zu der Schatzplanet. Paddy, wenn du eine Schatzkarte gestalten müsstest für deine Freunde, so eine als eine Art Schnitzeljagd oder wirklich einen echten, einfach in deiner Fantasie, was für einen Schatz würdest du verstecken? Was wäre da drin?
Ich glaube, ich würde die Leute total heiß machen auf den größten Reichtum, den man sich vorstellen kann. Ich würde eine epische Geschichte darum knüpfen. An jeder Station, zu der ich sie locken würde, dort würde ich so Hinweise verstecken, die ihnen das Gefühl geben, sie finden etwas total Außergewöhnliches, Einzigartiges. Und am Ende machen sie die Truhe auf und da ist einfach nur drin ein Zettel, auf dem steht, der Weg ist das Ziel.
Das finde ich ja ganz cool. Cool, aber richtig.
Aber jetzt kann
cool.
Ich die Idee nicht mehr verwenden, weil jetzt habe ich sie euch schon gespoilert.
Nee, du kannst sie ja in deinem Buch verschriftlichen. Einfach noch kurz als Werbeblock und dann gehen wir zu meinen Top 2. Paddy, auch leidenschaftlicher Schriftsteller, hat auch sein Buch erst kürzlich auch im Handel rausgebracht.
Im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich.
Genau, und der Titel des Buches heißt
Mirinja, Auftakt der Dämmerung. Buy it now. Keine Ahnung.
Keine Ursache. Ich wollte dir einfach dieses Fenster offen lassen. Danke, aber danke. Ich habe mir jetzt echt überlegt, wie du diese Sache mit der Schatzkarte zu einem Buch schreibst oder wie man das zu einem Buch schreiben könnte. Aber ja, die Idee hast du jetzt rausgeplappert. Gut, dann gehen wir zu meinem Top 2.
Top 2.
Und mein Top 2 ist ein Film, den ich schon erwähnt habe in der Einführung.
Tarzan.
Aus des Dschungels. Mein erster Film im Kino. Mann, das war geil. Ich weiß noch, da hatte ich M&M's im Kino. Und seitdem esse ich eigentlich traditionell immer M&M's im Kino. Wobei ich jetzt gerade beim letzten Film Guardians of the Galaxy, da habe ich mir keine M&M's geholt, weil ich gerade zu Beginn der Vorstellung reinplatzte. Aber sonst immer M&M's.
Tarzan.
Kommen wir zum Film. Tarzan erschien 1999 und basiert, jetzt muss ich hier mal wieder kurz meine Tabs zurechtrichten.
Ich glaube, es ist auch ein sehr alt, also es ist auch auf einem Buch, glaube ich.
Ja, basiert auf dem Roman Tarzan bei den Affen vom amerikanischen Schriftsteller Edgar Rice Burroughs.
Auch schon gehört, sagt mir was.
Okay. Ich habe von dem das erste Mal gehört, wie bei Robert Louis Stevenson von Schatzinsel. Und ich habe dann noch rausgefunden, dass Tarzan of the Apes nicht einfach nur ein Buch über Tarzan, sondern es gibt 24 Bücher und Werke zu Tarzan.
Ich habe mal davon gehört, dass die Geschichte quasi mit diesem, also da, wo der Film endet, dass die Geschichte dort nicht abgeschlossen ist, sondern es gibt auch andere Geschichten, die Tarzan zeigen, wie er denn in London oder halt in der Stadt quasi überlebt oder halt auch nicht überlebt und wie genau seine ganze Herkunftsgeschichte ist, das wird alles in diesen Nachfolgebänden quasi beleuchtet.
Richtig. Und deshalb wurden auch nicht allzu viele Elemente von Tarzan übernommen, die vom Ursprungsfilm, vom ersten Film abweichen. Aber ja, da wird eigentlich das ganze Leben von Tarzan und über sein Dschungelleben hinaus berichtet.
Hat er die selber geschrieben, seine Autobiografie vielleicht?
Das müsste man Edgar Rice Burroughs fragen, aber...
Oh, meine Autobiografie in 24 Bänden. Oh.
Müsste man den Schriftsteller fragen, der weilt aber leider nicht mehr unter uns. Also die Bücher wurden um den Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und eben, es gibt 24 Werke davon. Einfach für euch den Rahmen, also Tarzan um den Jungen, der im Dschungel groß wächst, also mit Affen, besser gesagt.
Ist das nicht das Dschungelbuch?
Und danach... Ja, es hat auch Parallelen, das habe ich auch irgendwo gelesen. Ich habe gelesen, dass Tarzan im Dschungelbuch eigentlich noch zum Teil sehr viele Parallelen noch haben. Insbesondere auch, wie Tarzan oder auch Mowgli im Dschungelbuch aufwachsen. Und dann erkennt ja irgendwann Tarzan auch, dass er ein Mensch ist und diese ganze Erkenntnisse plus halt die Wilderungsversuche von Menschen von außen in den Dschungel, das wird auch noch darüber wird auch noch Thema das wird auch noch thematisiert im Film. So, jetzt habe ich die Worte. Noch schnell ein paar, auch hier ein paar Fakten, wie bei Aladdin. Nachher sage ich, warum mir dieser Film so gefällt. Mhm. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass der Produzent auch hier beim Film Tarzan die Bücher gelesen hat. Das würde ich sowieso auch machen, wenn du eine Verfilmung machst zu einem Buch, da würde ich eh das Buch vorher lesen.
Ja, sicher.
Das ist, also das finde ich, führt eigentlich keinen Weg daran vorbei. Und da ist ihm aufgefallen, dass vielfach dieses Symbol von den visualisierenden Händen zu Geltung kommt oder auch in den Bildern zu sehen ist. Weil im Film siehst du das auch oft. Also zum Beispiel der Tarzan, als er Jane erblickt, ne, dann halten sie sich so die Hände.
Ja, stimmt.
Und dann siehst du da irgendwie Jane, ihre Hand ist irgendwie ultra klein und sorry. Und der von Tarzan ist riesig.
Riesige Hände, Junge.
Ja, riesige Hände. Und was ich auch noch mega, mega cool finde, ist ja immer der Versuch von Filmproduzenten zu versuchen, etwas möglichst authentisch rüberzubringen. Und für das recherchieren sie etwas oder eben lesen das Buch sicher mal, aber versuchen auch gewisse psychologische Aspekte besser zu verstehen. Und was ich da gelesen habe, ist ja, der Tarzan wird ja adoptiert, sozusagen, oder? Und damit sie das wirklich nachfühlen konnten, die ganzen Filmbeteiligten, hat der Produzent Leute ins Studio eingeladen, die irgendwie adoptiert hatten oder adoptiert wurden und dann, um das irgendwie denen näher zu bringen. Und durch das Gespräch sollen sie das irgendwie auch wie besser verstehen für das Drehbuch. Das finde ich eigentlich noch voll, voll spannend. Und was ich auch noch gelesen habe, ist die Tatsache, dass der Tarzan ist ja ein Mensch, also ein richtiger Muskelprotz auch, aber der bewegt sich wie ein Tier. Das ist auch wieder ein Widerspruch. Und deshalb haben auch die Produzenten Anatomieärzten befragt und konsultiert, um herauszufinden, vor allem bei den Zeichnungen, wie kann sich ein Mensch, also ein Mann mit Muskeln, realistisch wie ein Tier bewegen. Das fand ich irgendwie noch mega spannend zu lesen. Wie dass sie das genau gemacht haben, habe ich nicht gesehen. Da hätte ich vielleicht gerne noch ein Video dazu gesehen, aber habe ich nicht. Aber eigentlich noch voll, voll spannend. Also
ich glaube, sie haben sich auch irgendwie an Surfern noch orientiert, weil du siehst der Tarzan auch über so ausladende Wurzeln und Äste so hinweg gleiten, wo du dir denkst, die müssen eigentlich die Füße brennen nachher.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, jetzt kommt mir das noch in den Sinn. Danke dir, Paddy. Der eine Produzent oder Filmbeteiligte, dessen Sohn ist ein großer Surf-Fan. Und dann hat er sich eben an die Bewegungen von Surfern orientiert oder auch von Skateboarder, wie zum Beispiel von Tony Hawk.
Ach.
Das ist ja der Skateboarder schlechthin. Ja. Weil eben, man sieht ihn auch schon von Liane zu Liane schwingen, aber man sieht ihn auch vielfach rutschen, ne, bei diesen Ästen mit Moos drauf. Und ja, das hat auch diese ganze Authentizität, finde ich, auch bei Tarzan bewirkt. Und eigentlich der Grund sind nicht jetzt diese Fakten, warum ich den Film so cool finde, wobei ich das addiert noch zusätzlich Zucker obendrauf. Also ich habe einfach Tarzan auf Platz 2 gewählt. Eben, es war mein erster Film. Eigentlich habe ich den Grund schon verraten. Und weil einfach, wie beim einen Top-1-Film danach, diese Thematik auftaucht, zwei Welten prallen aufeinander. Also der Mensch trifft irgendwie voll auf die Affenwelt, auf die Dschungelwelt und das Ganze ist so total realistisch, weil du erlebst es wirklich hautnah. Aber ja, ich kann es eigentlich schwer in Worte fassen. Das ist dann wie bei meinen Top 1 schon, wie gesagt, diese Sache, vielleicht auch, weil ich ein Kind war, als dieser Film rauskam, habe ich gesagt, boah, das ist also möglich. Da können dann so Menschen irgendwie mit Affen interagieren. Das hat voll eine logische Geschichte dahinter. Und das hat mich einfach total fasziniert. Und der Soundtrack, den will ich auch noch erwähnen. Doch, der Soundtrack, die Musik von Phil Collins, also Strangers Like Me, den finde ich so schön. Und natürlich auch You'll Be My Heart, das einen Oscar gewann für bester Song.
Und er singt die auf Deutsch auch, gell?
Was? Er singt sie auf Deutsch?
Ich glaube, der singt die...
Der Phil Collins.
Im Englischen? Du hörst das halt im Deutschen, wenn du... Das Wissen macht dich... Also du hörst, dass es nicht seine Muttersprache ist, aber er macht das nicht schlecht.
Und das ist aber mal mutig.
Wir hatten auch einen Tarzan-Song bei besagter Hochzeitsfeier drin, wo wir den Bräutigam dargestellt haben in seinen Einzelheiten. Das war sehr lustig. Mussten wir halt auch diesen Song einstudieren. Ich habe sonst aber sehr viele... Wie soll ich sagen? Ich habe sehr viele Anekdoten und Assoziationen mit dem Film Tarzan, nicht alle davon sind positiv. Ich erinnere mich zum Beispiel an, wer von euch Kingdom Hearts kennt, das Spiel für die PlayStation 2 mit Sora und seinem Schlüsselschwert, der verschiedene Welten bereist, Disney-Welten. Und da gab es auch ein Tarzan-Level und das war unfassbar nervig.
Ein Tarzan-Level? Das hatte ich ja auch. Ich hätte auch wie bei Aladdin Tarzan als Jump'n'Run. Hattest du das auch?
Nein, ich glaube, ein Tarzan-Spiel weiß ich jetzt gerade nicht.
Das war für die PlayStation, wenn ich mich recht erinnere.
Also vielleicht, genau. Ich habe es sicher mal gespielt, das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Mann, war das lange her. Genau, ich glaube, es ist hier habe ich es, Tarzan Untamed.
Und es gab mal von den Freitagnacht-News, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, das war so ein Comedy-Programm, so eine Nachrichtensendung, die halt auf lustig gemacht war. Und die haben eine Tarzan-Parodie gemacht, die hieß Tarkan, Herr des Dschungels.
Tarkan, Herr des Dschungels.
Und die müssen wir uns nachher mal in der Pause angucken.
Oh mein Gott.
Ich finde die sehr, sehr lustig gemacht.
Alter.
Muss man halt mögen, aber.
Der ja. Tarzan. Hast du da den Realfilm auch gesehen? Also es gibt ja noch eine Fortsetzung, das weiß ich, Tarzan 2 aus dem Jahr 2005. Und es gab ja auch die Realverfilmung.
Meinst du den mit dem Alexander Skarsgård?
Ja, in der Hauptrolle. Genau, die meine ich.
Die habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber, dass einer meiner Arbeitskollegen, der ja leidenschaftlich, der halt gerne ins Gym geht und dort trainiert, der hat mal gesagt, er hätte gern so die Physis, so den Körper von Alexander Skarsgård, wie er Tarzan spielt.
Oh mein Gott, das finde ich ja krass. Okay.
Ich habe den Film nicht gesehen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Da will ich einfach noch sagen, das ist einfach eine Realverfilmung der Geschichte von Tarzan. Das ist nicht eine Disney Live-Verfilmung.
Ah ja.
Das ist einfach noch für euch, dass ihr das wisst. Aber basiert auch auf dem Roman Tarzan bei den Affen von Edgar Rice Burroughs.
Wo wir es vorhin von Schurken hatten, was hältst du von Clayton, von dem Jäger?
Ich finde, Clayton symbolisiert eigentlich die Gier der Menschen und die Zerstörung der wunderbaren Natur, von der es immer weniger gibt. Für mich ist das eigentlich Clayton. Und ja, einer der ersten Antagonisten, die ich kenne. Also, ob er jetzt gut rübergebracht wurde, ich denke schon. Also, ich finde, man erkennt bei ihm sofort die Symbolik, oder? Und das ist, finde ich, auch immer für mich einfacher zu verstehen, wie jemand tickt, weil, oder?
Ich kann mich noch erinnern, wie jeder einzelne Disney-Schurke gestorben ist. Mir fällt jetzt gerade ein,
wie Clayton gestorben ist. Da machen wir jetzt einen kleinen Spoiler. Also, der Clayton, der verfängt sich ja bei den Lianen. Als er den Tarzan versucht zu jagen. Und weil er sich von diesen Lianen befreien will, schneidet er sie durch. Sogar Tarzan wartet, nein, hör auf. Und dann schneidet er dermaßen viele Lianen durch, dass er in die Tiefe fällt.
Und er wird erhängt.
Und er hängt daran, ja.
Ja, er hängt sich quasi selber. Und ich habe das im Kino gesehen, als kleiner Bub, das weiß ich noch. Und das...
Du hast auch im Kino gesehen?
Ach, ich habe den im Kino gesehen. Und cool. Das ist mir geblieben, glaube ich, dass diese... Also natürlich noch viele andere Szenen. Ich meine, der Film ist ein Disney-Film. Es ist lustig und herzlich. Aber das ist auch mal eine Sache, die mir bleibt. So ein bisschen wie scheiden eigentlich diese Figuren dann letztlich dahin. Und das ist eine Szene, die mir irgendwie aus irgendeinem Grund im Kopf geblieben ist, wie sich der Clayton da in den Lianen hängt.
Ja, für uns waren das auch wie so die ersten Bekanntmachungen mit dem Tod im Kino, oder?
Ja, ja.
Stimmt.
Und der Zeichentrickfilm auch. Also muss man da ist ja... Zu dem Zeitpunkt war Disney da nicht zimperlich.
Nein, das waren sie nicht.
Musst du so ein bisschen auf die Uhr gucken, überziehen wir gerade? Oder?
Nee, wir überziehen gar nicht. Doch. Alles gut.
Tarzan. Herr des Dschungels.
Paddy, dann lasse ich jetzt eine kurze Pauseneinblendung spielen und danach werden unsere Top 1 zu hören sein.
Pause. Und was sind denn deine Top 3 zu diesem Thema? Oder hast du eine Idee, über welches Top-3-Thema in einer nächsten Folge diskutiert werden soll? Wenn du diese Folge gerade auf Spotify hörst, dann scroll auf deinem Smartphone nach unten, schau im Web genau nach und du wirst die entsprechende Frage finden. Manchmal gibt es auch eine Umfrage zum jetzigen Gesprächsthema. Mache auf jeden Fall mit, denn ich will deine Antworten wissen und auch nutzen. Weiterhin viel Spaß mit der Folge. Dein Giles, aka Alessandro, in real life.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Top 1. Paddy, dein Lieblings-Disney-Film, wenn man so möchte, für was hast du dich entschieden?
Ich könnte jetzt hier einen Bogen schlagen. Hört euch doch bitte die Podcast-Episode 1 an dieser Stelle nochmal an und kommt, genau, ihr macht jetzt hier Pause, ihr hört euch bitte die Top 3 Folge 1 mit mir nochmal an.
Und dann wisst ihr es.
Und dann könnt ihr eventuell erraten, worum es sich handeln könnte. Denn ich bin ja ein großer Freund der Mythologie, insbesondere der griechischen Mythologie. Und der eine oder andere weiß es vielleicht schon.
König der Löwen.
Ja, genau. Nein, es ist natürlich Herkules.
Oder Herakles im Deutschen bekannt. Also der Held, aber der Film ist Herkules.
Ja, das ist tatsächlich meine Top 1. Ich habe den auch damals im Kino gesehen, in meiner Grundschulzeit, mit meiner Klasse damals. Und ich liebe einfach alles an diesem Film. Ich liebe die Songs. Es gibt, glaube ich, auch keinen Song, der mir nicht gefällt in dem Film. Ich liebe die Figuren. Ich finde es genial, wie aus Herkules, wie aus diesem kleinen Baby, was man am Anfang sieht, denn diese Bohnenstange und dann nachher dieser Muskelmann, dieser Muskelprotz wird, diese Geschichte, wie er da hinkommt, eigentlich wie er zu dem Helden geworden ist, den man aus den Sagen und aus den Mythen kennt. Ich liebe die Nebenfiguren. Ich mag auch Megara als Love Interest. Ich mag Phil als den Mentor, Pegasus. Hades finde ich super cool als Schurken. Und die Musen, die ganze Zeit das so besingen und so. Und was ich auch immer cool fand, waren die Titanen. Ich finde, im Disney-Film haben die Titanen leider einen viel zu kurzen Auftritt. Die sieht man ja erst so ein bisschen am Schluss, wo sie halt befreit werden aus ihrem Gefängnis. Und ich liebe alles an diesem Film. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und wer mich im Karaoke hört, der weiß auch, dass Zero to Hero einer meiner Signature-Songs ist. Ich kriege jedes Mal gute Laune, wenn ich den singe. Der ist super cool, der Song.
Ja, ihr müsstet mal wirklich den Paddy sehen, wenn er Zero to Hero singt. Und ich wusste lange nicht. Ich glaube, du warst dann auch derjenige, der mich darauf hingewiesen hat, dass dieser Film aus Herkules stammt. Ich habe Herkules nie gesehen, nie ganz. Das ist wie bei Rapunzel neu verföhnt. Aber ich kenne jetzt den Helden ein wenig besser durch den Podcast, der auch in der ersten Folge ja angesprochen wurde vom Juno-Podcast. Kenne ich ja Herakles oder Herkules. Noch kurz die Frage, ist die Geschichte von Herkules, also wie man es von der griechischen Mythologie kennt, von den Sagen, von den Überlieferungen, ist die im Disney, weicht die sehr ab oder ist sie schon recht ähnlich? Ich vermute natürlich schon, ein paar Dinge mussten kindesmäßig gemacht werden, aber
ich glaube tatsächlich, dass im Disney-Film eher auf seinen Werdegang eingegangen wird, wie er wirklich als Baby und dann als junger Mann aufwächst und eben so ein bisschen mit sich hadert. Und das ist ja so ein Coming of Age, kann man jetzt nicht sagen, das stimmt nicht, aber halt so sein Werdegang. Und ich glaube, in den Mythen, wenn ich mich richtig erinnere, da ist eigentlich Herakles immer schon erwachsen und erlebt dann seine Abenteuer und derer nicht zu wenig. Und im Disney-Film ist es halt wirklich so ein bisschen seine Geschichte, wie er eigentlich zu dem Helden letztendlich wird.
Weil ich habe ja vor allem den Herakles, also ich kenne vor allem ja die Geschichte um seine 12 Aufgaben. Mhm. Kommen die auch irgendwie, werden auf die auch Bezug genommen im Film?
Auf die wird in einem Lied Bezug genommen. Man sieht, wie er so die ein oder andere Aufgabe löst. Die sind aber eher so Beiwerk. Ich glaube, sie wollten sich so ein bisschen von dem Stoff, den man schon kennt, verabschieden und auch so ein bisschen was Neues erzählen und dabei halt auch viel noch andere Dinge aus der griechischen Mythologie einbinden, die vielleicht in der ursprünglichen Herakles-Sage so gar nicht vorkommen.
Einfach noch kurz für euch, um den Rahmen zu geben wegen Herakles, wie es in der griechischen Sage ist. Du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch sage. Also, Herkules, der Sohn des Zeus, des Göttervaters und einer Sterblichen. Und eigentlich war es, glaube ich, so vorgesehen, dass der Erstgeborene in dem Gebiet, wo auch Herkules zur Welt kam, der wäre der König gewesen eines bestimmten Gebietes. Doch die eifersüchtige Götterdame Hera, ne, die Frau von Zeus, die hat das irgendwie so gemacht, dass die Mutter zuerst einfach ein anderes Kind zur Welt kam, Hephaistos, sein Cousin, und der wurde dann König von diesem Gebiet, dessen Namen ich nicht mehr weiß, und erst dann kam Herkules. Deshalb sozusagen sein Cousin, ein reinsterblicher König, und Herkules ein Halbgott.
Hephaistos nennt man mich auch in gewissen Kreisen.
Hephaistos? Warum nennt man dich Hephaistos?
Das darf ich hier nicht erzählen.
Sag's mir offline. Okay, nein, das nehme ich nachher echt wunder. Und das mal die Geschichte zu Herkules, der eigentlich als König vorgesehen war. Und nachher ist es so, dass eben dieser Herkules für seinen Cousin Ephaistos die 12 Aufgaben erfüllen muss. Warum? Weil der Herkules wieder von der Göttermutter Hera eigentlich mit Wahnsinn verblendet wurde. Nachher hat er in der Göttersage hat er ja seine Frau, seine Kinder getötet. Und nachher ging als er wieder zu sich kam, war er total schockiert, wanderte zum Orakel von Delphi, zur Weissagungsstätte der damaligen Griechen. Und da sagte das Orakel, du musst 12 Aufgaben erfüllen und nachher bist du geläutert, sozusagen. Und diese 12 Aufgaben hingen eben mit seinem Cousin zusammen, der sie ihm gab. Also er musste da irgendwie einen Löwen töten oder einen Eber, er musste irgendwie eine Wasserleitung irgendwie über Flüsse zurechtbiegen und so weiter. Das weiß ich einfach noch. So zu Herkules, dass ihr ein bisschen die Götterfigur kennt oder die Halbgottfigur. Und zum Film habe ich einfach rausgefunden vorhin, das fand ich voll lustig, dass der Synchronsprecher Till Schweiger ist von Herkules.
Das hatte ich schon verdrängt. Das hatte ich voll vergessen, aber du hast recht.
Till Schweiger.
Nein, ich persönlich habe nichts gegen Till Schweiger, aber du hast recht, ich habe das... Ja, auch wenn ich jetzt mir so die Stimme wieder ins Gedächtnis rufe, du hast vollkommen recht.
Bin gespannt, wie er, also Till Schweiger ist für mich auch so ein Tom Cruise, der für mich nie altert, wobei langsam sieht man es bei ihm. Aber ja, bin gespannt, wie er dann klingen wird. Also das werde ich dann auch sehen, Herkules. Gibt aber noch eine Weile, da liegen noch 20, 30 Filme vor mir, bevor Herkules, ja.
Auch zu Herkules gab es tatsächlich ein Videospiel und auch das war bockenschwer. Weiß ich noch. Für die PlayStation 1 war das, glaube ich, damals schon. Und ich weiß gar nicht, was kann man über Herkules noch so viel, man könnte noch so viel mehr erzählen, aber wie gesagt, es gab auch noch ein Spin-off dazu, eine Serie, die ihn halt zeigt, wie er zum Helden ausgebildet wird. Die waren, fand ich nicht ganz so überzeugend. Aber also das, wie gesagt, für mich auf Platz 1, weil da einfach alles stimmt. Die Musik, die Charaktere, die Welt, in der sie spielt, eben diese griechische Mythologie. Und einfach großartig.
Herkules, der 35. abenderfüllende Zeichentrickfilm. Der Walt Disney Studios aus dem Jahr 1997. Gut, gehen wir noch zu meinem Top 1.
Nö.
Gut, dann war's das von unserer Sache. Paddy, was denkst du, was ist mein Top 1?
Oh, es ist irgendwas mit Liebe. Es ist.
Es hat was mit Wasser zu tun und roten Haaren.
Oh, dann ist es bestimmt die Schöne und das Biest.
Genau. Es ist die Schöne, also ich und das Biest, Paddy. Und es ist Ariel, die Meerjungfrau, du Dussel. Aus dem Jahr 1989.
Ariel, wie das Waschpulver?
Ariel, genau. Waschmaschinen waschen länger. Nee, das ist Calgo, nicht Ariel. Nee, aber wirklich, Ariel, wie bei dir und Herkules. Also ich liebe, glaube ich, auch alles an diesem Film, obwohl ich auch hier zugeben muss, dass ich nicht mehr so viel weiß.
Schalalala.
Aber schalalalala, my, oh like the boy too shy, gonna kiss the girl. Also Ariel war ja wie bei Tarzan, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl auch, hey, irgendwie diese Ariel, die lebt ja wie unter Wasser, da leben wirklich diese Meerjungfrauen. Es war ja, Disney hat es immer geschafft, während meiner Kinder diese Filme so rüberzubringen, dass man echt reingezogen wurden in diese Geschichte. Und als dann, hier muss ich den Ende spoilern, als ich dann wirklich sehe, weißt du, wie die Ariel zum Mensch wird, weil die geht ja da zum Erik, ne, und das ist der schöne Prinz und der ist ja ein Mensch.
Der Erich.
Aber die sind da irgendwie getrennt durch diese verschiedenen Welten. Aber dann wird es irgendwie möglich, dass sie ihn sieht, nur für kurze Zeit, ist so, oh Mann, und dann kommt die wirklich mit ihm zusammen. Dieser Moment, wo das passiert, da dachte ich, da können Träume wahr werden, Paddy. Nee, ich meine es wirklich ernst. Das ist so, das war der Moment, wo ich dachte, wow, alles ist möglich. Und nur schon das ist ein Grund, warum ich diesen Film auf Platz 1 setze. Aber auch da der Soundtrack. Also Part of Your World, das bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Den haben wir ja auch gesungen am Unichor.
Stimmt.
Ah, jedes Mal, wenn dieser Song kam, Paddy, oh, hat ich eine Vorfreude. Oh, ich liebe diesen Song. Hast du gewusst, dass Part of Your World es fast nicht geschafft hat in der Endfassung? Auch da, die gaben die Rohfassung den Produzenten oder den Musikverantwortlichen, ich weiß nicht mehr genau, darum sage ich das auch, ich will euch keinen Quatsch erzählen. Und er sagt, nee, dieser Film gefällt mir nicht. Und dann haben die geschafft, ihn doch noch zu überreden, komm, wir nehmen diesen Song dennoch.
Und das ist jetzt einer der, eigentlich so der, so ein bisschen der Signature-Song.
Der Signature-Song von Ariel. Oder eigentlich auch, habe ich gelesen, weil da singt ja Ariel auch eben, sie fühlt sich ein wenig unterdrückt, oder? The father, they reprimand their daughters. Also ist ein bisschen auch so ein Power-Song. In dem Sinne hat auch wie mehrere Aspekte oder Interpretationsansätze, die du nehmen kannst. Aber ich finde ihn einfach so schön eben unter dem Meer und Kiss the Girl. Bei dieser Film ist so viel Kindheit, so viel und so viel der Gedanke daran verknüpft, es ist möglich, Träume sind möglich. Und Ariel war einfach so eine heiße junge Dame. Ich glaube, das war vielleicht sogar einer meiner ersten Liebe, also von den Animationsfiguren. Ich finde das so, das ist so eine hübsche gestaltete Figur. Ja, halb nackt noch sozusagen, oder?
Aber halt eine Fischbraut.
Aber halt eine. Eine Fischbraut.
Der Alessandro.
Ich habe mich immer gefragt, wie sieht das wohl unten aus? Also, nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Also unten, also mit dieser Flosse. Wenn die ja die Flosse ja so wegnimmt, die hat ja so eine blaue, so wie so eine Schürze für die Flosse. Und wenn die jetzt wegnimmt, wie sieht das sozusagen nackt aus unten?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle, wenn ihr Futurama gesehen habt, dann habt ihr Alessandro einiges voraus. Denn es gibt eine wunderbare Folge.
Futurama.
Es gibt eine wunderbare Folge, wo sie auch in so eine Art Meereskönigreich gehen und Fry dort eine Meerjungfrau kennenlernen. Und sie verlieben sich unsterblich ineinander und dann wollen sie zum ersten Mal, ne?
Paddy, ich rede davon, Ariel, du kommst mit Futurama.
Es ist so lustig. Ich habe da neulich drüber geredet bei einer Freundin. Szene ist so lustig. Und ich musste da jetzt gerade dran denken, wo du das erwähnt hast. Aber ich sehe jetzt gerade, wenn du Ariel bei Google eingibst, dann sehen wir natürlich automatisch Bilder von der Realverfilmung, die jetzt in den Kinos
ist. Die jetzt gerade im Kino ist und die will ich dann auch gucken, auf jeden Fall. Eben, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich hatte mir gedacht, also Ariel und Tarzan, die nehme ich auf gleicher Ebene. Darum habe ich gesagt, bei Aladdin, der ist ein bisschen abseits, weil ich habe nicht so diesen Bezug, eben vor allem dieser Kerngedanke, das ist einfach diesen Wow-Effekt als Kind und Träume sind möglich. Aber natürlich werde ich den gucken. Und Paddy, ich will da einfach noch schnell sagen, ich will ja kein politisches Fass aufmachen, weil ich hatte wirklich genug da gelesen. Nee, wegen dieser Sache eben, ja, jetzt ist die Ariel halt nicht rothaarig und
Die ist nicht rothaarig?
Die hat auch keine helle, blasse Haut. Ich sage einfach Folgendes. Also ich weiß nicht, ob mir der Film gefallen wird, weil die Erinnerung so stark daran verknüpft ist. Ich habe da auch so einen Artikel gelesen, der hat es wirklich gut auf den Punkt gebracht über einen deutschen Ethiker. Der hat gesagt, ja, warum regen sich die Menschen auf und so. Also die einen, die bringen es falsch zur Geltung, die sind einfach voll rassistisch. Oder da schließe ich mich total aus dieser Gruppe, die sagen, ja, Ariel darf nicht so sein, Ariel ist so falsch, das gibt's nicht. Ich finde, das ist falsch kommuniziert, das ist negativ konnotiert. Aber dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, mir könnte der Film nicht gefallen und mir gefällt er nicht, weil ich einfach von der Erinnerung, also Leute in unserer Generation Y, einfach vielfach diese Erinnerung haben, Ariel, die ist rothaarig. Und dieses Bild ist so verankert im Unterbewusstsein mit unseren Gefühlen, da kommt eben der Bezug zu den Gefühlen, dass man sich eben eine andere Ariel einfach nicht vorstellen kann. Und eigentlich finde ich, da hängt nicht einmal dazu zusammen, dass sie irgendwie schwarz ist. Die können einfach nur schwarze Haare haben und auch weiße Haut sein, aber das ist dann wie nicht die Ariel, wie ich sie kenne. Und deshalb habe ich dann wie Mühe, das zu ordnen. Aber muss auch sagen, ich werde jetzt den Film gucken gehen, irgendwann dann im Kino. Und vielleicht sage ich dann in der Nacht, würde ich dann etwas total anderes sagen, boah, der ist mega cool. Oder nee, ich hatte doch recht. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber
man darf halt nie vergessen, dass das ursprüngliche Märchen von einem Dänen geschrieben ist.
Genau, das habe ich.
Ja, natürlich. Die Dänen sind natürlich bekannt für ihre helle Haut und ihre roten Haare. Nein, Spaß. Ist auch schon wieder ein bisschen rassistisch.
Nein.
War aber nicht so gemeint.
Nein, ich weiß. Eben, darum will ich auch keinen Fass aufmachen, weil das hat mich gestört an dieser ganzen Diskussion. Sobald du etwas versucht hast, differenzierter zu erklären oder objektiv, kommt gleich die Rassistenkeule. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe auch den Ansatz, dass man will Diversität ermöglichen. Und Disney hat auch hier die Rechte. Das finde ich auch gut. Das sollen sie auch machen. Aber eben, wenn ich dann jetzt mit meiner Meinung komme, ich habe vielleicht Mühe, diesen Film zu gern zu haben, in meiner Vorstellung noch, weil sie eben nicht so aussieht wie die aus meiner Erinnerung, dann will ich einfach, dass die Gegenüber das verstehen, dass das einfach mit Gefühlen verknüpft ist, mit einer Erinnerung und nicht, weil sie nicht so und so sein darf.
Das hast du schön gesagt.
Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt, liebe Freunde, aber
Und ja. Ich schließe mich da so ein bisschen an. Wie gesagt, wir machen jetzt hier kein Fass auf. Wahrscheinlich haben wir es schon aufgemacht. Das Fass ist schon ziemlich offen.
Ja, du, gut. Jetzt kommt Wasser raus aus dem Fass. Wir sind ja unter dem Meer.
Aber was ich abschließend noch dazu sagen möchte, ist eigentlich, ich habe die ersten Bilder gesehen, ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte mir auch so, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Nein, muss nicht unbedingt. Und habe natürlich auch diese ganzen Debatten verfolgt und so weiter und mir aber nicht großartig was weiter dabei gedacht. Und jetzt, wo ich die finalen Trailer gesehen habe, die jetzt vor Kinostart...
Ja, es gab ja noch den finalen Trailer. Der war eigentlich noch cool.
Da muss ich sagen...
Ich gehe mit dir da...
Das habe ich gesehen und habe mir gedacht, ach, das sieht aber gar nicht schlecht aus.
Ja.
Und dieser Ariel, es ist nicht die Ariel aus unserer Kindheit, aber dieser Ariel kann man durchaus eine Chance geben.
Auf jeden Fall. Vielleicht gibt das auch eine ganz, ganz andere Wirkung. Ich habe einfach eben, das ist vielleicht meine pessimistische Einstellung, weil das einfach so viel, viel Gefühl damit verbunden ist. Weiß ich nicht, ob das dann wie... Also es kann auch mega gut sein, aber dann sehe ich den Film einfach nicht als gleich wie den Disney-Film. Aber das ist auch so ein Filmvorurteil. Kann sein. Mal gucken.
Ich bin einfach gespannt, weil ich glaube, die Hauptdarstellerin, und das sieht man auch im Trailer bereits, die hat Spaß an der Rolle.
Ja.
Und ich glaube, dann kann sie dir diese Figur auch schmackhaft machen, wenn du einfach siehst, die hat richtig Bock, Ariel zu spielen. Ja. Ihre Version der Ariel?
Die Hal Bailey. Und die muss ja einiges eben auch erdulden lassen mit diesen ganzen Kommentaren. Und man findet, man muss immer das Schöne sehen an den Sachen. Und sie hat ja auch richtig gesagt, unabhängig davon, ob es dir gefällt oder nicht, die Möglichkeit zu sehen, dass jetzt auch eine anders aussehende Meerjungfrau Platz hat, das finde ich doch super. Und die gab dieses Video von den Kindern, die gesehen haben, Kinder mit schwarzer Haut, die gesehen haben, es gibt auch eine Meerjungfrau mit meiner Hautfarbe. Das ist doch schön. Und eben, man muss die verschiedenen Aspekte berücksichtigen.
Jetzt machen wir mal den Deckel wieder drauf auf das Fass.
Machen wir den Deckel drauf.
Hast du noch irgendwelche lustigen Fun Facts oder so über den Film?
Ja, ich habe einen Fun Fact über Ariel, die Meerjungfrau. Und zwar habe ich herausgefunden, auch hier bei der Produktion, dass die recht lange ging. Und zwar zum Beispiel für die Sturmszene. Das ging etwa ein Jahr, bis die wirklich fertig konzipiert war.
Okay.
Und es wurden für die Wasserszenen, wo Luftblasen zu sehen sind, etwa 1 Million Luftblasen verwendet.
Wurden die gezählt?
Man schätzt es, vermute ich mal. Ich weiß nicht genau, ich will euch
das. Glaubst du, es gibt am Set eine Person, die dafür eingestellt wurde, um Luftblasen oder um solche Dinge zu zählen?
Kann sein. Es gab ja den einen Supervisor für die Soundeffekte bei den früheren Disney-Filmen. Der war ja so ein kreativer Dude. Da gibt auch so ein YouTube-Video, wie du siehst, wie der die Soundeffekte macht. Ich denke, 1989, da kann ich mir vorstellen, dass da mehrere.
1989, meine Freundin ist weg und denkt, dachte ich.
1989, das ist ja dein Geburtsjahr, Paddy.
Scheiße.
Zusammen mit Taylor Swift.
Das mit diesen musst du rauspiepsen.
Muss ich rauspiepsen. Dann mit diesen Fun Facts und diesen Top 3. Ja, beenden wir.
Eine Ära.
Nicht die Ära.
Die
Ära? Ich denke nicht. Nee, Paddy, lass mich mal kurz. Ich denke, wir beenden die erste Staffel offiziell von Das Gespräch der Top 3. Ich möchte mich einfach nochmal an dieser Stelle bedanken für das Zuhören, für eure Rückmeldungen, für eure Teilhabe. Für all meine Gäste, auch dir, Paddy, dass ihr da wart.
Ja, muss ja, ne?
Genau.
Kommt ja sonst keiner.
Und einfach vielen, vielen Dank. Das war ein Projekt, das ich so anfangen wollte. Es ging besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und es ist nicht das Ende von Das Gespräch der Top 3. Das denke ich nicht. In irgendeiner Form habe ich das Gefühl, wird es zurückkehren. Versprechen tue ich nichts, das will ich nicht.
Eine Drohung.
Aber.
Das war eine Drohung, Leute.
Aber ich hoffe, dass ich irgendwann zurückkehre. Ja, ich komme wieder. Habe ich vor. Ich habe es im Hinterkopf. Vielen, vielen Dank. Für euch waren hier
Patrick, a.k.a. Hinter meiner Stirn auf YouTube.
Und Charles, a.k.a. Alessandro in real life. Wenn ihr irgendetwas mehr noch schreiben wollt, nach wie vor dgdt3-podcast auf Instagram oder dgdt3.podcast@hotmail.com. Jederzeit willkommen.
Hier Alessandros Handy Nummer 07.
Ich sage mal bis bald. Macht's gut und tschüss zusammen.